True Athletes True Talk, der Podcast des Deutschen Leichtathletikverbandes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Athletes True Talk und ich freue mich heute sehr, dass bei mir eine Athletin ist, die bei der letzten Hallen-EM im Finale stand, dort Achte wurde, bei EM und Weltmeisterschaften schon im Halbfinale stand und seit Jahren zur absoluten Spitze über die 800 Meter gehört. Herzlich willkommen, Maike Kohlberg.
Hallo, danke für die Einladung.
Du meldest dich heute aus dem Trainingslager, es sieht ganz, ganz sonnig bei dir aus, im Unterschied zu dem Wetter hier aktuell in Deutschland. Magst du kurz sagen, wo du bist?
Ja, ganz liebe Grüße aus Südafrika. Ich bin hier gerade auf 2000 Meter Höhe in Dalstrom. Genau, und die Sonne scheint, es ist 25 Grad. Und hier kann man, ja, hier lässt sich's gut aushalten auf jeden Fall.
Und vor allem bestens trainieren. Und wir wollen ja heute vor allem echt über dein sportliches Jahr sprechen, was ein ganz, ganz spezielles Jahr, zumindest habe ich so als Außenstehende so erlebt für dich. Denn ich glaube, zumindest behaupte ich das jetzt erstmal, wir schauen gleich mal, wie das für dich in der Innensicht halt wirklich so war. Es war ein Jahr, in dem sich Träume erfüllt haben, manche verschoben wurden und du unterm Strich aber unglaublich viel gelernt hast. Und ich freue mich, dass du heute mit uns ein bisschen abtauchen magst, in diese Zeit, mit wie du mit diesen Auf und Abs umgegangen bist und was einfach für dich unterm Strich steht. Und deshalb, da freue ich mich sehr, dass du uns da ein bisschen Einblicke geben magst. Beschreib mal gerne selber, wie würdest du dieses Jahr 2023 aus sportlicher Sicht für dich zusammenfassen?
Yes, also wenn man so schon mit der Hallensaison beginnt, ich glaube auch im Summe Hallensaison und Draußensaison waren all in all trotzdem einer der erfolgreichsten Seasons, die ich hatte. Genau, wie gesagt, es gab Ups, es gab auch Downs und gehört alles dazu, man konnte viel lernen, aber genau, ich kann wirklich eigentlich zufrieden sein mit dem, was ich erreicht habe. Und gerade wenn es vielleicht mal nicht so lief, dass man da irgendwie das Positive rauszieht. Und genau, guckt mal, wie man es nächstes Jahr besser umsetzen kann. Ja.
Lass uns gerne auch schon bei der Hallen-EM starten. Und ich habe mir im Vorfeld so ein paar Punkte überlegt, wo ich mir vorstellen könnte, dass das vielleicht unterm Strich klar, auch Erfolge waren, auch Misserfolge, aber halt einfach echt große Learnings. Und mein erster Punkt oder meine erste These vielmehr wäre so das erste Learning, was du vielleicht aus dieser Hallen-EM gezogen hast. Es war eine eher erste internationale Meisterschaft, die über halt wirklich alle kompletten Runden ging. Und ich weiß, dass du am Ende gesagt hast, also du bist ja Achte geworden, was ein unglaublicher Erfolg halt auch für dich war, aber dass du auch gesagt hast, ich bin unglaublich müde vom Kopf.
Ja, ich glaube, das war eines der härtesten Wochenenden in meinem Leben, sportlich gesehen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, aber ich glaube, eine Hallen-EM geht ja meistens immer nur so 4 Tage. Mhm. Und ich hatte, glaube ich, dann irgendwie donnerstags meinen Vorlauf, habe mich dann auch direkt fürs Semifinale qualifiziert mit dem großen Coup. Und ich glaube, ich hatte dazwischen einen Tag Pause. Das war noch okay. Mhm. Dementsprechend konnte ich dann auch gut performen im Semifinale und mich dann auch fürs Finale qualifizieren. Aber dann, ich glaube, entweder ich einen Tag Pause oder sogar gar keinen Tag Pause zwischendurch und dann nochmal eine 800 Vollgas zu rennen. Also ich glaube, also erstens ging es natürlich von meinem körperlichen her einfach nicht. Ich glaube, ich war psychisch auch einfach so fertig, dass ich es überhaupt in dieses Finale geschafft habe, dass da die Lampen auf jeden Fall dann schnell ausgegangen sind. Ja, also trotzdem eine richtig coole Geschichte und ja, es war einfach trotzdem ein cooles Gefühl. Aber klar, man will dann irgendwie doch noch mal weiter gucken und dann vielleicht auch daraus lernen, dass es dann beim nächsten Mal, wenn man es vielleicht dann nochmal ins Finale schafft, dann ja nochmal weiter vorne funktionieren kann.
Kannst du dieses Gefühl für Menschen, die noch nie in dieser Situation waren, beschreiben, mit irgendetwas vergleichen oder so in der Erinnerung, dass du sagen kannst, das war ähnlich wie da und da, keine Ahnung, zu Schulzeiten in Prüfungsstress oder sowas. Gibt es da irgendwie so Vergleichsmöglichkeiten?
Also ich muss sagen, ich würde, glaube ich, lieber immer 800 Meter laufen, anstatt eine Prüfung zu schreiben.
Okay.
aber natürlich ist man auch nervös, aber es ist eine andere Nervosität. Eigentlich, man freut sich sehr, also neben der Nervosität freut man sich auf den Wettkampf und genau auf das, was passieren wird. Und wenn man natürlich auch im Ziel ist und dann seine Ziele erreicht hat, Genau, und als ich dann da im Finale stand und dann gibt's ja diese coole Vorstellung, dass man so reinläuft und dann winkt man so in die Kamera. Wenn man das jetzt zum Beispiel mit deutschen Meisterschaften und der Vorstellung vergleicht, das ist schon nochmal Next Level und dann hat man auch auf jeden Fall nochmal so ein paar Schmetterlinge im Bauch, bevor es überhaupt losgeht. Das war schon sehr, sehr cool.
Wie lange hat das gebraucht, bis du dich davon wieder erholt hast, also vor allem so vom Kopf her?
Ja, ich fand es echt gar nicht so einfach, weil man natürlich schon in einem richtigen High war danach und dann war plötzlich die Meisterschaft vorbei und dann war es so, okay, jetzt muss ich mir neue Ziele setzen, jetzt geht's irgendwie weiter und es war halt auch die Situation, dass ich eine Woche dann zu Hause war und dann wir mit dem ganzen Nationalkader Mittelstrecke nach Potchefstroom nach Südafrika geflogen sind. Das heißt, irgendwie eine Woche ein bisschen runterkommen, zumindest versuchen, ein bisschen aktiv zu regenerieren und dann eigentlich wieder Vollgas zu geben, ja, in einem dreiwöchigen Trainingslager. Hab ich auf jeden Fall psychisch und physisch erstmal ein bisschen, ja, muss ich erstmal ein bisschen klarkommen und habe auch, glaube ich, dementsprechend auch die ersten anderthalb Wochen ein bisschen, ja, ein bisschen weniger trainiert als jetzt die anderen. Ja, aber irgendwann kam dann auf jeden Fall auch wieder die Motivation, dass es dann jetzt Richtung Sommersaison geht und dann habe ich mich auch wieder raffen können und das war auch dann wieder gut. Also ich glaube, es ist einfach ein ganz normaler Prozess, dass man sich nach irgendwelchen Highs mal kurz irgendwie,
voll,
ja, irgendwie wieder ein bisschen erholen muss vom Kopf oder auch der ganze Körper sowieso. Ist ja auch immer ganz schön intensiv und dann sich die Zeit auf jeden Fall nehmen, auch wenn man jetzt gerade im Trainingslager schon ist.
Ja.
Aber ich habe da eigentlich, wie gesagt, ein ganz gutes Körpergefühl und dann hat das auch alles gut funktioniert.
Wie bist du da so vom Typ, wenn du da mal so in dich reinfühlst, bist du da entspannt, auch wenn es vielleicht mal ein paar Tage länger dauert, bis manche Dinge verarbeitet sind? Oder merkst du schnell dann so eine Unruhe in dir, so von wegen, so, jetzt müsste ich aber doch mal wieder und warum ist denn das? Wie tickst du da?
Eigentlich bin ich wirklich der Typ, der dann sagt, okay, bei ein, zwei Tage mehr chillen und dann beschäftigt mich das eigentlich auch nicht wirklich, weil ich weiß, wenn ich jetzt weiter trainieren würde, dann geht das auf jeden Fall nicht gut. Und da bin ich eigentlich meistens geduldig. Klar, nicht immer. Wir sind alle ein bisschen ungeduldige Sportler.
Ja.
Aber wenn es darum geht, dass es gesünder ist oder auch für den Kopf besser ist, nochmal ein, zwei Tage ein bisschen mehr zu chillen, dann sehe ich es auf jeden Fall ein. Genau.
Ist das was du gelernt hast oder war das schon immer so eine Fähigkeit, die du irgendwoher hattest?
Tatsächlich war das schon immer so. Also ich habe dann auch immer, also ich kommuniziere dann auch immer direkt mit meinem Coach, hey, es war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel oder schaffe ich gerade nicht, dann lieber einen Tag mehr Pause. Ja, also da bin ich eigentlich echt
gut.
Vernünftig zu 98%.
Ja,
okay. Ja.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiterschauen, die Saison lief dann natürlich weiter, du kamst aus dem Trainingslager wieder. Ich behaupte oder sag gerne, was du dazu denkst, aber dass vielleicht ein zweites großes Learning in diesem Jahr war, dass es locker und leicht für dich am besten läuft. Also ich denke da an deine, ja, es war dann deine zweite Zeit unter 2 Minuten im absoluten Alleingang. Und gefühlt in der, du sagtest damals, glaube ich, ich bin in der besten Form meines Lebens. Wie war dieses Rennen für dich? Also was nimmst du da für ein Learning einfach so für dich raus? Passt das mit diesem locker und leicht oder spielten da noch andere Komponenten eine Rolle?
Ja, auf jeden Fall. Also ich wusste, also ich habe so gut trainiert wie noch nie und wusste, ich bin auf jeden Fall in der Form, dass ich unter 2 Minuten laufen kann. Und ich hatte halt davor die Wochen auf jeden Fall schon Rennen, wo ich dachte, es könnte vielleicht funktionieren. Aber hatte halt irgendwie immer Pech mit dem Rennverlauf. Und dann hat sich irgendwie so ein bisschen was angesammelt in mir, wo ich dachte, okay, irgendwie, ich habe so viel Energie. Und im Training hat mein Coach auch immer zu mir gesagt, boah, Malte, du hast so viel Energie, irgendwann musst du es mal irgendwie in einem Wettkampf rauslassen und einfach dann frei laufen. Und dann haben wir eigentlich relativ spontan entschieden, dass ich im Funkstart laufen will. Weil, wie gesagt, die Rennen davor nicht so liefen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Und ich war eigentlich gerade mitten im Trainingsblock in St. Moritz unterwegs. Und dann haben wir, wie gesagt, glaube ich, eine Woche vorher entschieden, okay, wir fahren dann nach Funkstadt aus der Höhe runter. Und Georg Schmidt hat dann, also der Veranstalter, ja, Mitveranstalter von Funkstadt, hat dann mir eine Pace gestellt, die Jackie Baumann. genau, und der hat mir dann gesagt, Maitje, ich laufe dir die 400 Meter gut vor. Und es waren auch andere paar internationale Mädels dabei. Und dann bin ich in das Rennen rein und dachte, okay, jetzt kannst du endlich mal richtig frei laufen. Das Wetter war schön, es war nicht windig, das Publikum war cool. Ich kannte total viele Leute, die auch angefeuert haben. Und dann bin ich einfach gelaufen und es hat sich super gut angefühlt und dann
Schön.
hat es auch funktioniert. Ja.
Ja, so ganz befreit einfach, ne?
Ja, genau. Ja.
War das auch so der große Unterschied zu dem dritten Punkt, über den ich gerne mit dir sprechen möchte? Und du weißt, das sind die deutschen Meisterschaften, die natürlich alles andere als befreit für dich halt irgendwie waren. Du bist da mit großen Erwartungen hingefahren. Und ja, ich glaube, da müssen wir gar nicht drum rumreden. Natürlich warst du enttäuscht, dass du da nicht den Titel geholt hast. Also ich erinnere mich, ich stand damals in der Mixzone und du bist nur wie ein Blitz an uns allen vorbei und wolltest, glaube ich, erstmal echt nur deine Ruhe haben, was auch alle absolut verstanden haben. Nimm uns mal mit in dieses Rennen, in die Zeit vielleicht auch vorher, mit welchem Gefühl du hingefahren bist und wie du danach mit dieser Enttäuschung einfach umgegangen bist und aber was du auch daraus mit Sicherheit gelernt hast.
Ja, also ich glaube, es war jetzt auch wirklich zum ersten Mal die Situation, dass ich als Favoritin in ein Rennen gegangen bin und mir dementsprechend auch andere Ziele gesetzt habe als die Jahre davor. Die Jahre davor habe ich mich auf jeden Fall immer über einen zweiten, dritten Platz oder Top 5 bei deutschen Meisterschaften gefreut. Und dementsprechend, ja, war die Zielsetzung dieses Mal plötzlich eine andere. Und davor, die Jahre, habe ich mein Ziel eigentlich immer erreicht und dementsprechend war alles immer gut und schön. Und dementsprechend, ja, war es jetzt diesmal nicht so. Ja, aber ich bin eigentlich in das Rennen rein mit dem Gedanken, du kannst es auf jeden Fall schaffen. Aber dann kamen halt viele Dinge zusammen, wie dann die falsche Taktik gewählt oder vielleicht dann doch zwischendurch ein paar Zweifel gehabt, und das Ding von vorne zu laufen. Und dann hat es, genau, hat es halt auf der Zielgerade nicht geklappt. Ja, aber ich glaube, mittlerweile ist es gut verarbeitet und es geht auf jeden Fall immer weiter und den deutschen Meistertitel, den hole ich mir auf jeden Fall noch.
Davon gehen wir fest aus, auf jeden Fall. Als du gerade sagtest, es war das erste Mal, dass ich die Favoritin war oder mein Ziel ein anderes war, als unter die Top 3, Top 5 oder wie auch immer zu kommen. Wenn du dir so Ziele setzt, machst du das ganz für dich alleine oder spielen da noch andere Faktoren eine Rolle? Also sprich, was vielleicht auch von außen an dich herangetragen wird. Wie gehst du da so vor oder was, wie kannst du dich auch abschirmen, vielmehr auch?
Also eigentlich kommuniziere ich das immer sehr viel mit meinem Coach und wir genau entwickeln dann zusammen eine Vorgehensweise oder eine Taktik und genau, also ich mache das eigentlich nie mit mir selbst aus, wie ich in ein Rennen reingehe und klar, also es ist von außen, habe ich jetzt auch dann, wie gesagt, zum ersten Mal erlebt, dass Leute zu einem kommen und sagen, hey, heute deutsche Meistertitel holst du dir, und das ist auch nochmal so was anderes, wo man denkt, okay, die Leute erwarten das auch so ein bisschen von mir, aber mittlerweile glaube ich, dass ich damit gut umgehen kann und dann auch weiß, wie ich das einordnen soll und dann mich trotzdem auf mich konzentriere oder auf das Team, mein Coach und ich, und dann dementsprechend auch dann trotzdem noch locker in die Wettkämpfe reingehen kann. Und das war auf jeden Fall ein großes Learning von der Saison 2023, sowohl in der Halle als auch draußen,
Ja, stimmt.
an mich denken muss und an das, was mein Coach und ich besprochen haben, und genau, und dass dann halt die Außen, also die Erwartungshaltung von außen eigentlich salopp gesagt scheißegal ist, weil man sich auf sich konzentrieren sollte.
Ja. Diese Momente nach dem Rennen, die hast du ja ziemlich für dich verbracht. Zumindest hat man dich da nicht gesehen. Ich glaube, Manuel ist noch schnell hinterher, so der hat den Anschluss noch irgendwie halten können. Aber wie waren die für dich? Also, was hat dir da in dem Moment einfach gut getan?
Boah, also ich glaube, ich bin sofort, also ich glaube, ich habe noch nicht mal irgendwem gratuliert. Ich war einfach nur sehr, sehr enttäuscht und bin sofort, ich glaube, ich habe sofort die Mixzone verlassen und bin einfach, ehrlich gesagt, weinend irgendwo in die Ecke gegangen und brauchte erstmal so Zeit für mich, weil es einfach sehr, 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 sehr enttäuschend für mich war. Wollte dementsprechend auch irgendwie mit jemandem reden, aber ich glaube, dann so 1, 2 Stunden danach hat sich das alles schon wieder so ein bisschen gelegt und dann gab es noch so ein bisschen Höhen und Tiefen, aber irgendwie irgendwie, es gibt ja wirklich schlimmere Dinge im Leben, als Dritte bei deutschen Meisterschaften zu werden. Und dann habe ich mich auch relativ schnell wieder gesammelt und gedacht, okay, next time. Genau.
Wie lief das im Nachgang dann so mit dir? Also bist du dann jemand, der das dann auch mit sich weiter verarbeitet und wie auch? Also was hilft dir dann einfach so in dieser Bewältigung?
Früher habe ich auf jeden Fall immer gedacht, dass ich das mit mir selbst ausmachen kann. Aber mittlerweile merke ich auf jeden Fall, dass Kommunikation mir sehr gut tut. Ob es jetzt mit meiner Familie ist, ob mit meinem Freund oder Freunden oder halt dann auch zum Beispiel mit einem Sportpsychologen, dass genau solche Momente im Sport auf jeden Fall dazugehören und das einfach Learnings sind und dass man lernt, halt mit sowas umzugehen und dann dementsprechend daran anknüpfen kann und das halt das nächste Mal besser machen kann.
Ja,
Ja.
wo du gerade die Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen ansprichst, wie gestaltest du das genau? Also ist das fester Bestandteil deiner gesamten Saison oder konsultierst du dann jemanden, wenn es ja gerade in solchen Momenten, wenn du halt irgendwie merkst, ich habe jetzt akuten Gesprächsbedarf, wie ist da deine Taktik?
Ja, also meistens geht es über, wenn halt gerade irgendwas ansteht. Und ich merke, ich muss auf jeden Fall irgendwie darüber reden. Es ist jetzt nicht irgendwie wöchentlich, sondern wirklich eher je nachdem, wie es einem geht und was für Wettkämpfe anstehen oder wie die Wettkämpfe waren. Dementsprechend hat man da jetzt keinen Rhythmus. Jetzt gerade ist ja eigentlich auch eine Phase, wo ich eigentlich nur trainiere und dann gar nicht so nachdenke, aber ich hatte auf jeden Fall noch Reflexionsbedarf nach der ganzen Saison und
Klar.
dann dementsprechend im September nochmal so Kontakt gehabt und darüber gesprochen. Und ja, ist auf jeden Fall auch wichtig, würde ich jedem Sportler oder Sportlerin ans Herz legen.
Ja, wird ja zum Glück auch immer mehr so ein Bestandteil des Trainings. Also ich glaube, da
Genau.
nehmen viele viel von mit. Genau. Wenn wir jetzt nochmal auf den letzten großen Höhepunkt dieser Saison schauen, da war natürlich die WM im Fokus, wo du im Vorlauf standst. Das war, ich glaube, in vielerlei Hinsicht eine besondere WM. Klar, du kanntest eigentlich schon ein Halbfinale. Entsprechend ist da vielleicht auch so ein kleiner Enttäuschungstropfen gewesen, aber insgesamt war es natürlich auch eine WM, die viel mit dem Team auch gemacht hat. Wie hast du denn das insgesamt erlebt?
Also ich habe ja auch schon die WM in Eugene
Genau.
miterlebt, so als Vergleich. Und die war jetzt, wenn man das so sagen darf, oder zumindest ja, war die Erwartungshaltung von dem Publikum anders oder von dem deutschen Publikum ans deutsche Team. Und dementsprechend hatten, wenn man, ja, wurde so gesagt, dass das deutsche Team auch schon nicht performt hat, so wie es sollte oder vorgegeben war. Dementsprechend habe ich da dann schon so ein bisschen mitbekommen, wie es sein kann, wenn, sagen wir mal, Deutschland nicht performt oder die deutsche Leichtathletik nicht performt. Und es hat mich damals eigentlich schon relativ wenig tangiert, weil ich dachte, also mir egal, was die Leute sagen, ich probiere einfach mein Bestes und es hat ja dann auch
Ja,
gut funktioniert.
auf jeden Fall.
Und mit den Gedanken bin ich halt jetzt auch nach Budapest gereist. Dass es jetzt nicht so funktioniert hat, wie ich wollte, ist halt so, aber mich hat es eigentlich jetzt nicht so berührt, dass da die Außenwelt gesagt hat, hey, Deutschland, was macht ihr eigentlich jetzt da gerade? Und der Leiter, das ist ja kompletter Müll. Aber genau, also das hat mich jetzt, also da habe ich einfach so an mich gedacht und versucht, mich auf mich zu konzentrieren. Und das hat eigentlich auch funktioniert. Aber klar, der Rennverlauf ist dann halt einfach so gelaufen, wie er gelaufen ist, aber so ist es.
Was war so
Genau.
dein größtes Learning, was du aus der WM mitgenommen hast?
Dass ich auf jeden Fall auch immer noch an meiner Taktik feilen muss. Also es ist halt wirklich schon ein Unterschied, so internationale oder nationale Rennen zu laufen im Vergleich zu Rennen, wo du eine Pacemakerin hast, die einem da eine 58,0 auf die Sekunde genau anrennt. Und dafür bin ich einfach noch nicht erfahren genug, um da bei allen Situationen adäquat zu handeln. Und das hat mir dieses Jahr auf jeden Fall gezeigt, dass es so viele, also es gibt Millionen Wege, irgendwie das Rennen zu gewinnen, aber es gibt auch viele Wege, das Rennen zu verlieren. Und es hat halt mal geklappt und mal nicht. Und da ziehe ich auf jeden Fall genau dann meine Learnings raus, dass ich da auf jeden Fall noch Potenzial habe, an meiner Taktik zu feilen. Und auch wenn die Form da ist, dass man auch auf jeden Fall weiß, was man in gewissen Situationen tut und was man nicht tut.
Du und dein Trainer, schaut ihr euch dann diese Rennen im Nachgang dann nochmal an oder überhaupt so in der Saison Analyse? Wie arbeitest du und Leo Mundstietz da konkret?
Also ehrlich gesagt wollte ich mir erstmal die Rennen alle nicht angucken, die gelaufen sind. Aber es ist natürlich schon wichtig zu wissen, ja, was man falsch gemacht hat und woran es gelegen hat. Aber ich habe, glaube ich, erstmal eine Woche gebraucht, um runterzufahren und mit der Enttäuschung klarzukommen. Und dann habe ich zusammen mit meinem Coach oder auch mit meinem Nationaltrainer Andi Knauer die analysiert und dann konnten wir auch gut reflektieren, woran es lag. Und das ist schon auch wichtig und gehört dazu. Und auch wenn man es erstmal nicht will,
klar,
denke ich mal, dass man daraus dann schon was ziehen kann.
Du sagtest gerade, so eine Woche habe ich erstmal ein bisschen Abstand gebraucht, um diese Enttäuschung sacken zu lassen. Bist du dann so jemand, der dann sagt, so und jetzt ist die Woche rum und jetzt ist auch wieder gut? Oder ist das, wenn das jetzt 2 Wochen gedauert hätte, wäre das für dich okay gewesen? Oder wie gehst du dann da mit um?
Also in Budapest war es so, dass es ja sowieso erstmal, es war ja noch mitten im Geschehen. Es sind ja noch so viele Leute gelaufen, die mir am Herzen lagen und die ich auch erstmal anfeuern wollte. Und deswegen kam das erst gar nicht zur Sprache, dass ich das jetzt noch nicht, also um mich auf, oder genau, dass ich mich um mich kümmere. Aber die Saison geht ja noch weiter. Ich habe ja dann noch ein Rennen gemacht und dementsprechend hätte es jetzt nicht länger als 1-2 Wochen brauchen sollen, damit ich halt auch weiß, was ich nochmal oder welche Energie ich daraus ziehen kann für mein letztes Rennen der Saison in Rovereto. Und ja, ich glaube, da muss man einfach immer gucken, was steht noch an in der Saison, kann man sich also die Zeit noch nehmen, sich davor zu drücken, sich mit seinem Problem zu beschäftigen. Oder genau, also ich glaube, da gibt es keinen richtigen Zeitpunkt beziehungsweise oder ein Datum, bis wann man es machen sollte. Oder genau, das ist, glaube ich, auch ganz individuell.
Du hast jetzt die Zusammenarbeit mit deinem Trainer schon ganz oft angesprochen und ihr seid ja da auch echt schon lange, lange, lange ein eingeschworenes Team. Erzähl gerne mal, was er für dich für eine Rolle übernimmt und warum das mit euch ja so gut matcht eigentlich.
Ja, Leo und ich, wir haben halt, glaube ich, schon seit 2017 arbeiten wir, glaube ich, jetzt zusammen. Und das heißt, er hat mich wirklich auch, ich meine, damals war ich dann 17, 18, er hat mich wachsen sehen, so. Und mit ihm verbringe ich natürlich auch sehr viel Zeit. Also ich sehe natürlich gefühlt fast jeden Tag seit Jahren und dementsprechend kennt er mich, glaube ich, auch ganz gut. Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich. Und ich glaube, das ist für unsere Zusammenarbeit auf jeden Fall auch ganz wichtig, dass man sich da auch so vertraut. Und ich kann ihm auch auf jeden Fall blind vertrauen, dass er weiß, was er tut. Und ja, also ich habe ja keine Trainingspartner und dementsprechend ist es ja auf jeden Fall eine 1-zu-1-Betreuung und das ist kann natürlich auch ein Fluch sein, wenn man oft alleine trainieren muss, aber dafür bin ich dann umso dankbarer, wenn er dann immer am Tatan steht und mich anfeuert oder mir Vorgaben gibt und mich begleitet und ja, es ist trotzdem ja ein cooles Duo, würde ich sagen.
Ist da ein bisschen Wehmut bei, dass das jetzt so in die letzte Saison mit Leo gehen wird? Weil nach den Olympischen Spielen beendet er ja seine Trainerlaufbahn.
Ja, auf jeden Fall. Also ich werde ihn auf jeden Fall vermissen. Aber ja, manche Dinge, also enden halt. Und genau, mal gucken, wie es weitergeht. Aber allzu viele Gedanken mache ich mir darüber noch nicht.
Ich wollte gerade sagen.
Erstmal möchte ich mir mit ihm noch den Olympischen, oder wir wollen uns zusammen den Olympischen Traum erfüllen und da wird jetzt erstmal gefeilt.
Ja, sehr schön. Ich sehe schon, der Blick geht schon voraus und genauso soll das ja sein. Wie ist denn die Zielsetzung? Hast du da schon irgendwie was im Kopf, was du mit uns teilen möchtest in Richtung Paris?
Ja, also ich möchte es natürlich schon gern versuchen, dort teilzunehmen und ich halte es auch für realistisch, es zu probieren, mich zu qualifizieren. Und ja, aber also es gibt ja 2 Highlights. Also es gibt ja noch die EM in Rom. Die ja auch schon, ich glaube, Anfang Juni ist. Dafür habe ich ja dann zum Glück schon die Norm geknackt und eins am anderen.
Ja,
also
absolut.
Ich werde erstmal trainiert und dann mache ich auch eine Hallensaison und genau, dann wird Richtung Rom gearbeitet und dann fällt hoffentlich dann auch noch irgendwann die Qualifikationsnorm für Paris und ja.
Wird auf jeden Fall spannend.
Ja.
Also ein ganz, ganz aufregendes Jahr, was da auf dich wartet. Und du hast ja auch gerade so ein bisschen angedeutet, du bist ja auch noch sehr, sehr jung. Also mit deinen 23 Jahren, es wartet ja noch unglaublich viel so auf dich. Wenn du jetzt so einen kleinen Schlusssatz zu dieser Saison schreiben müsstest, was für eine Überschrift würde die Saison für dich bekommen?
Also eine ganze Überschrift. Ja, also ich denke zum Beispiel gern immer so daran, nach dem Motto, don't take the highs too high and the lows too low. Also so, dass man nicht so krass in Extremen denken sollte, sondern wenn es mal richtig krass gut läuft, okay, das ist, man sollte sich auf jeden Fall freuen, aber dann ist, glaube ich, sonst die Differenz zu groß dafür, wenn es mal irgendwann richtig schlecht läuft. Und dementsprechend, ja, freue ich mich, wenn es gut läuft, aber sollte halt auf jeden Fall dann nicht auch arg enttäuscht sein, wenn es nicht so gut läuft, und dass man da auf jeden Fall irgendwie so eine Mischung findet zwischen den guten und den schlechten Leistungen und genau, auf jeden Fall daraus lernt und daraus wächst. Und dann, genau, kann man als Athletin auf jeden Fall auch sich so weiterentwickeln.
Und ganz viel wachsen. Da bist du, glaube ich, auf einem super guten Weg. Liebe Maite, ganz, ganz lieben Dank fürs Teilen und fürs Mitnehmen in diese, Rollercoaster-Saison, die es ja unterm Strich tatsächlich war. Ich freue mich über ganz, ganz viel Offenheit und ich glaube, dass das auch inspirierend für ganz, ganz viele da draußen war. Ganz lieben Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.